Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Heute vor genau einem Jahr, am 7. Oktober, greifen Hamas-Kämpfer Israel an. 1139 Menschen werden getötet, rund 250 Menschen verschleppt und Tausende verletzt.
Man muss sich das so vorstellen, das war ja ein Morden Angesicht zu Angesicht und es wurde mitgefilmt.
Der Überfall der Hamas hat in Israel tiefe Wunden hinterlassen.
Es ist so, als wäre dieser Tag nie vergangen.
Die Situation in Nahost ist seitdem immer weiter eskaliert. Durch die Angriffe Israels sind in Gaza 40.000 Menschen gestorben. Im Libanon sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Während der Krieg sich immer weiter ausbreitet, fragen sich aber auch sehr viele Menschen, ob man den Konflikt im Nahen Osten überhaupt noch verstehen kann. Wir wollen das heute versuchen, und zwar mit der Politikwissenschaftlerin, Journalistin und angehenden Therapeutin Petra Ramsauer. Frau Ramsauer, Sie sind Politologin und haben als Journalistin viele Jahre lang aus und über dem Nahen Osten berichtet. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, es heißt Nahost verstehen. Gleich mal die Frage, geht es überhaupt?
Eigentlich geht es gar nicht. Also den ganzen Nahen Osten in all den Facetten zu verstehen, mit diesen vielen unterschiedlichen Ländern, das wird sicher mal nicht einmal auf keinen Fall in einem Buch ausgehen und schon gar nicht in seiner Gesamtheit. Was ich versucht habe und mit dem Titel nahelegen, ist ein bisschen helfen dabei zu verstehen, was passiert. Und zwar, indem ich es ein bisschen in den Kontext setze. Was ist historisch passiert? Wie kam es überhaupt zu dieser Eskalation? War das unerwartet? Und ich möchte einfach auch ein bisschen erklären, was da passiert. Wir verwenden jetzt da Begriffe wie Hamas, Hezbollah, Revolutionsgarden wie Coca-Cola oder Nudelsuppe, als würde sich jeder wissen, was das ist. Und ich glaube, da gibt es viele Missverständnisse, die auch ein wenig zur Polarisierung führen.
Jetzt jährt sich heute der 7. Oktober zum ersten Mal. Sie schreiben, dass uns die Tragweite und der Einschnitt, den dieser Tag in Israel ausgelöst hat, dass wir das oft gar nicht so wirklich begreifen können. Was meinen Sie damit?
Es ist so, als wäre dieser Tag nie vergangen. In Israel. Also ein klassisches Traumasymptom eigentlich, ja, dass die Vergangenheit nicht einsetzt, dass nicht das Gefühl sich einstellt, hier beginnt die Sicherheit, das war in der Vergangenheit. Also die Bedrohung wird ständig wieder erlebt durch die verschiedenen Fronten, die sich auftun. Die lange Zeit der Raketenangriffe aus dem Norden natürlich, das ist auch etwas, was vielleicht in der Wahrnehmung in Österreich gar nicht so da war. Und jetzt gab es diesen zweiten Angriff des Irans auf Israel. Es war ja völlig unklar, was passieren wird. Also die Menschen hatten da nur wenige Minuten Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. In Zentralisrael war das überhaupt der erste Angriff dieser Art, gell? Und während das passiert ist, das gab es bei uns gar nicht so die große Berichterstattung, gab es ja einen Terroranschlag der Hamas auf einen Vorortzug zwischen Tel Aviv und Jaffa mit einigen Toten. Es ist ein sehr brutaler Anschlag, was immer wieder dazu führt, das beginnt immer wieder neu und dann auch noch die Angst um die Geiseln.
Jetzt blicken wir zurück auf ein Jahr mit unfassbar vielen Ereignissen in dieser Region und es wäre irgendwie unmöglich, das jetzt sinnhaft zusammenzufassen. Aber welche drei Ereignisse sind Ihnen da wirklich im Gedächtnis geblieben, die vielleicht auch noch nachstrahlen?
Aber das Attentat selbst, ja. Es gibt ja viele jüdische Israelis und auch Experten und Expertinnen im Ausland, die erst sogar ein wenig zögern, das Terrorangriff zu nennen. Doron Rabinowitschi zum Beispiel, ja, der Autor, sagt, das ist etwas ganz was anderes in seiner unglaublichen Brutalität. Also man muss sich das so vorstellen, das war ja erstens ein Morden Angesicht zu Angesicht und es wurde mitgefilmt. Das heißt, es war ja so Sadismus kombiniert mit Terrorismus, das ist eigentlich eine neue Kategorie der Angst und des Schreckens bedeutet. Ich glaube, das wird nachhallen. Dann natürlich, ich habe es gerade erwähnt, im April der erste militärische Angriff des Irans auf Israel. Seit 1979 ist das ja der Erzfeind und auch ein Angriff Israels. Das ging damals noch relativ glimpflich aus. Das war sicher eine Zäsur. ist auch passiert in einem Moment, und das ist also quasi wie eine Hintergrundmelodie, die da mitläuft, einer fundamentalen Veränderung im Iran, die eigentlich schon begonnen hat mit den Frauenprotesten, sich aber dann natürlich mit dem plötzlichen Tod vom Präsidenten, der da ja zu den Scharfmachern gegen diese Proteste zählte, zugespitzt hat. Also da passiert etwas. Und ich denke mir auch, dieser Helikopterabsturz von Ibrahim Raisi war ein Bruch, weil es zu einer Wahl eines Präsidenten geführt hat. Da tun wir uns noch ein bisschen schwer, Bezeşkian einzuordnen. Aber ich glaube, der Beginn einer neuen Zeitrechnung auch im Iran sein wird.
Sie haben jetzt genau schon den Iran angesprochen. In den vergangenen Wochen sind zumindest in unserer Wahrnehmung die umliegenden Länder in der Region immer mehr in den Konflikt hineingezogen worden, immer präsenter geworden. Und der Iran wird da immer wieder als der Erzfeind Israels bezeichnet. Wie kommt das eigentlich?
Man müsste, wenn man ganz genau ist, aber so viel Zeit haben wir nicht, natürlich in die 1950er Jahre zurückgehen, als ein Premierminister im Iran, Mossadegh, durch einen Sturz des CIA und des britischen Geheimdienstes die Macht verloren hat. Der galt damals so, als wäre er ja eine Symbolfigur. Er wollte das Öl nationalisieren, also Versuch eines Selbstbewusstseins der Region, einen antikolonialistischen Neubeginn starten. Er war nicht ein lupenreiner Demokrat, also da würde man ihn schönreden. Aber er war zum Beispiel damals Time Magazine Mann des Jahres. Ja. Da kam es dann zu einem Regimewechsel im Iran, also eigentlich ein Rückwechsel zur Monarchie unter Shahrezad Pahlavi. Und das wurde vom Iran als große Einmischung des Westens erlebt. Und der war eng verbündet mit Israel. Als es 1979 dann zur Revolution gekommen ist, zur Machtübernahme des Klerikerregimes und der Islamischen Republik, wollte man sich abgrenzen. Und da war ein erster Schritt diese Feindschaft mit Israel. Ganz relevant war zu diesem Zeitpunkt auch, dass das sozusagen ja, politischer Usus war, sich als Führungsmacht zu etablieren, gegen Israel zu sein, bedeutete Machtanspruch in der Region zu nehmen. Und das war ja der Plan damals. Man wollte diese Revolution ja exportieren. Das war nicht auf den Iran beschränkt. Man wollte so quasi der Hegemon werden in der Region. Und da war es dann halt praktisch, sich auch gegen Israel zu stellen. Das kam dann im Laufe der Jahre eigentlich dann verstärkt mit einem brachialen Antisemitismus zur Geltung. Und auch jetzt gibt es diese Rhetorik, wir verteidigen Palästina, wir sind die Einzigen, die Palästina noch verteidigen. Also man versucht sich hier in seiner Geltung auch zu unterstreichen. Also Abgrenzung zum alten Regime Schah und auch eine ja, Identitätsfindung als Hegemon in der arabischen Welt, das man ja dann versucht hat mit Milizen auch zu kolonialisieren, sage ich. Das hat alles eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, das ist dann im Laufe der Zeit auch ein Selbstläufer geworden.
Nun hat der Iran heute viele Stellvertreter in der Region und die spielen dann eigentlich oft im Konflikt mit Israel die Rolle des aktiven Angreifers. Wer sind denn da die wichtigsten Stellvertreter des Iran?
Also es sind so Außenposten gegründet worden, 82 der erste, die Hisbollah im Libanon. Also das ist nicht nur einer von vielen Verbündeten, sondern eigentlich der wichtigste Verbündete. Und das machte die aktuelle Krise auch so wichtig und führt zu einer Zäsur. Hassan Nasrallah, der Generalsekretär, also der Chef der Hisbollah, der vor wenigen Tagen getötet wurde in einem Bombenangriff, war mehr als bloß der Hisbollah-Chef im Libanon. Er war auch massiv am Aufbau der jemenitischen Houthi-Miliz beteiligt. Er war auch immer wieder im Irak bei den schiitischen Milizen da, wenn es um Streitschlichtungen gegangen ist. Und ganz ein wichtiger Außenposten des Irans sind ja die schiitischen Milizen in Syrien. Da hat Nasrallah und die Hisbollah eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Also wenn man so möchte, der war ein bisschen der Statthalter des Irans. Warum war das wichtig? Muss man kurz nachdenken. Das sind ja arabische Schiiten. Und alle diese Vertreter des persischen Irans sind Araber. Also hat man da jemand gebraucht, der quasi hier die Brücke spannt. Und das war diese Figur. Und dann war er natürlich auch ganz wichtig und die Hisbollah insgesamt eine weitere Brücke zu schlagen. Und zwar, wir sprechen hier von schiitischen Gruppen, Houthis, die Miliz im Irak und auch die Hisbollah sind Schiiten. Die Hamas und der palästinensische islamische Dschihad sind Sunniten. Passt ja eigentlich gar nicht zusammen. über die Hisbollah, über die Verbindung Libanon und natürlich auch die geografische Nähe, gelang dann auch dieser Brückenschlag. Oder gelingen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es war eine Stabilisierung.
Sie haben jetzt die Hamas schon angesprochen, die ja auch hauptverantwortlich war für diesen Terroranschlag am 7. Oktober. Jetzt hat sich Israel zum Ziel gesetzt, die Hamas auszulöschen. Und seitdem gibt es eben auch ganz massive Bombardements, Kriegshandlungen in Gaza. Wir kennen alle die Bilder und die dramatischen Zahlen. Was ist denn von der Hamas nach einem Jahr Krieg überhaupt noch übrig? Ist dieses Kriegsziel, die Hamas auszulöschen, in greifbarer Nähe?
Mag sein. In greifbarer Nähe, das würde ich nicht bestreiten. Aber jetzt, ein Jahr nach Beginn dieses Krieges, ist die Hamas definitiv noch nicht ausgelöscht. Sie ist massiv geschwächt, aber es gab erst im August einen sehr, sehr genauen Bericht von dem amerikanischen Think Tank Institute of Study of War, gemeinsam mit CNN, wurde auch veröffentlicht, wo da schon festgestellt wurde, dass sich in Teilen des Gazastreifens, jetzt im Norden, wo der Krieg begonnen hat, jetzt ist er ja eher im Süden, diese Gruppe neu formiert. Ganz gelingen wird es nicht. Und Yair Sinwar, eigentlich die entscheidende Figur der Drahtzieher Sinwar, hat das ja erfunden, quasi diesen Angriff auf den Süden Israels. Der ist, ich sag's einmal, noch nicht offiziell tot. Israels Armee glaubt, weil man schon längere Zeit keine Kommunikation mehr von ihm wahrgenommen hat, dass das ein Indiz dafür sein könnte, dass er tot ist. Das ist ein bisschen gewagt, glaube ich, weil der ist sehr vorsichtig. Und dieser jetzige plötzliche Angriff, eigentlich plötzlicher Angriff auf den Hisbollah, das war ja schon längere Zeit fällig. Israels Verteidigungsminister wollte sofort nach dem 7. Oktober die Hisbollah angreifen. Das kam jetzt. Und ich denke mir, das ist schon noch ein Versuch, hier ein bisschen eine neue Front zu öffnen, hier sehr erfolgreich zu sein, um ein wenig davon abzulenken, dass in Gaza die Ziele noch nicht erreicht sind.
Jetzt muss man ja immer aufpassen, die Hisbollah ist nicht gleich der Libanon. Vielleicht können Sie uns das Verhältnis zum nördlichen Nachbarn von Israel noch etwas erklären und eben auch die Rolle der Hisbollah dabei.
Ja, das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Insgesamt glaube ich manchmal, wir blicken von Österreich oder Europa aus auf diese Staaten des Nahen Ostens, als wäre das so ein Staat wie bei uns auch. Ja. Gehen wir ganz kurz zum Libanon weg, weil es auch eine Rolle spielt, dann gleich zum Libanon. Der Iran zum Beispiel, ja. Da gibt es jetzt einen Präsidenten und da gibt es ein Parlament und da gibt es einen Außenminister, all das, was man so kennt, und eine Armee. Und dann gibt es da auch einen obersten Führer, den Ali Khamenei. Was spielt denn der für eine Rolle? Ja? Und da gibt es die Revolutionsgarden, die Schattenarmee, die ihm direkt verantwortlich ist. Also wir haben im Iran ein duales System. Dieser Ali Khamenei ist der Religionsführer quasi. Das ist fast ein absoluter Herrscher. Und auf ihn haben auch die Hisbollah-Kämpfer den Treueeid geschworen. Nicht auf den Präsidenten vom Libanon, den wir leider erinnert haben, das ist ein anderes Problem. Aber Ali Khamenei und die Islamische Republik empfindet sich als Führungsmacht der gesamten Schiiten. Und so spielt die Hisbollah im Libanon auch eine doppelte Rolle. Als faktischer Teil des Irans. Im Libanon hatte man zum Beispiel 2 Tage Staatstrauer, nachdem der Präsident gestorben ist. Entstanden ist eben die Hisbollah 1982 während des Bürgerkrieges quasi als Miliz der schiitischen Bevölkerung des Libanons. Wir haben da Sunniten, wir haben Schiiten und wir haben Christen, die sind de jure ungefähr gleich verteilt. Niemand hat jemals gewagt, die zu zählen, weil sonst würde man vielleicht die ganze Zerbrechlichkeit noch verstärken. Der Plan ist der, war vor dem Bürgerkrieg und ist dann nach dem Bürgerkrieg wieder so vereinbart worden. Der Christ ist der Präsident, der Sunnit ist der Premierminister und die Schiiten haben eigentlich die undankbare kleine Rolle des Parlamentspräsidenten. Und aus dieser Hisbollah heraus entstand, das ist auch eine postpolitische Partei aktiv, stellt auch Parlamentsabgeordnete und spielte auch eine wichtige Rolle immer bei der Wahl des Präsidenten im Parlament. Weil eigentlich ist sie mehr und mehr zum Staat im Staat geworden. Die hat also für die Schiiten Supermärkte errichtet, wo man günstig einkaufen hat können mit einer Mitgliedskarte. Auch Kliniken gibt's. Also in dem zerbrechenden Libanon ist es im Laufe der Zeit so ein Ministaat im Staat eben geworden mit sehr viel politischer und sozialer Macht, den aber viele Menschen, vor allem die moderne eingestellte sunnitische Elite und christliche Elite, als Feind erlebt hat. 2019 gab es heftige Proteste im Libanon. Da ist die Hisbollah auch direkt gegen die Demonstrierenden vorgegangen. Die Hisbollah war weltweit als Terrorgruppe aktiv, war im Libanon beteiligt an vielen gezielten Tötungen, auch am Premierminister. Also das ist eine Gruppe, die eigentlich unseren Begriff von einer Terrormiliz, Armee, politischen Partei sprengt. Ein Hybrid aus ganz vielen Facetten. Das ist etwas, was der Iran mit seinen Außenposten überall etabliert hat. Die Houthi-Miliz agiert ähnlich und eigentlich die Hamas ja auch, die auch eine Regierung stellt, auch an Parteiwahlen teilnimmt. Also wir haben es hier mit einer neuen Spezies des Akteurs zu tun, der eigentlich kein staatlicher Akteur ist, aber wie ein Staat agiert und auch wie eine Terrorgruppe. Es ist brandgefährlich, denn wie verhandelt man denn mit jemandem wie diesen Gruppen?
Dann müssen wir da vielleicht schon mal bei unseren Bildern im Kopf auch ansetzen, wenn wir diese Region besser verstehen wollen, dass eben, wenn wir Terrormiliz hören, das nicht automatisch Männer mit Sturmgewehren auf Pickups heißt.
Es heißt auch, gell? Man muss man dann immer auch sehr gut aufpassen, weil manche sehen halt dann nur die politischen Aspekte und sagen sich, na, das ist ja eigentlich die legitime Vertretung der Palästinenser, die tun wenigstens was, aber Achtung, das ist auch eine Terrorgruppe, ja. Freilich. Wenn man dann ein bisschen reinzoomt in diese Gruppe, können wir sehr genau einen bewaffneten Flügel sehen, einen politischen Flügel und viele andere in der Mitte. Aber zum Beispiel im Gazastreifen hatten wir ja oft das Problem, die Opferzahlen. Ja, das ist das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium. Ja, okay, das stimmt schon, ja. Kein Zweifel daran. Aber das wäre irgendwie so, Gott behüte, es würde eine ähnliche Gruppe Österreich übernehmen und auch das Gesundheitsministerium, wären es trotzdem hoffentlich noch dieselben Beamten und Beamtinnen, die würden auch die Toten zählen. Jetzt will ich es nicht verharmlosen, gell, aber es ist natürlich in der Kooperation, gerade für Hilfsorganisationen, die ja viel in Kritik gekommen sind, gar nicht so einfach, weil die laufen sozusagen auf der Payroll der Hamas, die 2006 die politische Führung im Gazastreifen übernommen hat, ähnlich wie auch die Hisbollah im Libanon natürlich auch Ministerien hatte. Gell? Also die sind dann ganz, sage ich mal, normale Leute, aber da gibt es natürlich auch die Gruppen mit den Sturmgewehren auf den Pickups. Und hier braucht es einfach extrem viel Sensibilität, dass wir das richtig einordnen. Und ein kleines bisschen habe ich ja die Hoffnung, dass jene, die jetzt allzu sehr sich beim Demonstrieren auf diese Seite dieser Terrorgruppen oder dahingezogen fühlen, dass sie vielleicht ein bisschen nachdenken, sich die Geschichte durchlesen, dass die Hisbollah zum Beispiel massive Terrorangriffe gegen jüdische Ziele in Argentinien zum Beispiel verübt hat. Auch Terror in Europa. Und gibt es noch einen zusätzlichen Layer sozusagen, der gar nicht so harmlos ist. Die sind auch im Drogengeschäft involviert. Da gab es auch Fälle in Österreich. Das heißt, die Hisbollah ist auch verbunden mit den südamerikanischen Drogenkartellen, weil die muss sich auch irgendwie finanzieren. Also da gibt es dann noch organisierte Kriminalität und Drogenkriminalität, die da hier noch dazukommt. Und da ist es besonders gefährlich. Auch Interpol warnt hier von einem regelrechten Netzwerk in Europa. Das heißt, wir haben es hier mit einem Ding zu tun, einem politischen Koloss, der ist ein bisschen, wie man drauf schaut, bei diesen Vexierbildern, das sieht man dann, Terrorgruppe, politische Partei. Aber unterm Strich hoffe ich, dass man einfach ein bisschen vorsichtiger ist bei der Solidarisierung mit solchen Gruppen.
Jetzt, immer wenn man Nahost einfach erklären will, wird es dann mit zunehmender Geschwindigkeit doch massiv kompliziert.
Ja, natürlich.
Und ich glaube, bei vielen Menschen ist, wenn dann die Houthi-Rebellen im Jemen und noch weitere Gruppen in der Region ins Spiel kommen, ein bisschen aus mit dem Verständnis. Vielleicht können Sie da nochmal erklären, eben Houthi-Rebellen, andere schiitische Gruppen in der Region, wer spielt da noch eine Rolle?
Beginnen wir mit dem Jemen, ja. Also ich habe es zuerst schon erwähnt, dieses Netzwerk des Irans, er selbst nennt das Achse des Widerstandes, Feuerring, das heißt, es gibt zwei Ideen dahinter. Man schützt die Islamische Republik durch dieses Bollwerk und man greift an, ohne selbst in den Krieg zu ziehen. relativ praktisch. Die Houthi sind nicht exakt die gleiche Schiitengruppe wie die iranischen Schiiten. Da muss man vielleicht mit den natürlichen Verbindungen ein bisschen aufpassen. Die haben schon länger einen Bürgerkrieg geführt gegen die sunnitische Mehrheit in dem Land, haben dann nach dem Sturz des Langzeitpräsidenten im Rahmen mehr oder weniger des arabischen Frühlings 2015 die Macht übernommen zum Großteil des Jemens, sind aber international nicht anerkannt. Der international anerkannte Präsident ist nach Saudi-Arabien geflohen und ist im Bürgerkrieg ausgebrochen. Zwischen faktisch von Saudi-Arabien unterstützten international anerkannten Regierung, den Houthi-Rebellen, Schiiten, die vom Iran unterstützt wurden. Warum hat es den Iranern so viel Spaß gemacht, die zu unterstützen? Interessanterweise nennt sich die Gruppe ja manchmal auch die Hisbollah des Südens, weil sie so ähnlich strukturiert ist wie die libanesische Hisbollah, eben als territoriale Terrorarmee, die auch politische Ambitionen hat. Massiver Antisemitismus spielt hier auch eine Rolle. Warum hat das der Iran gemacht? Es läuft hier sozusagen eine ganz wichtige, ich sage mal, Konfrontation, ein Machtkampf in der Region zwischen Saudi-Arabien, das ja interessanterweise auch ab 1979 einen radikalen Kurswechsel erlebte Richtung Fundamentalismus, und dem Iran, der 1979 zur Islamischen Republik wurden. Beide Blöcke wettereifern ein bisschen auch international. Wer ist denn eigentlich die Führungsmacht der islamischen Welt? Also wer ist der richtige Islamist? Ja? Und es war natürlich ganz praktisch, die Houthis aufzumunitionieren gegen Saudi-Arabien. Gab es auch sehr empfindliche Angriffe auf Saudi-Arabien. Also das ist ein bisschen der Hintergrund. Nur gerade die Houthis würde ich empfehlen, sich näher anzuschauen. Es sind eine unglaublich faszinierende Gruppe, wo man sehr vieles auch gut studieren kann, was dieses Netzwerk unter Anführungszeichen kann. Social Media zum Beispiel, die Inszenierung. Also was wir bei Hamas erlebt haben mit diesen Bodykameras, die da mitgefilmt haben. Die Houthis, die haben ihre Angriffe auf Schiffe mitgefilmt. Also die Galaxy, die das erste große Frachtschiff gekidnappt haben. War das ein Mordspektakel im November 2023? Das ist im Hafen von Hodeida gelegen. Da gab es einen Shuttle, Taxi-Shuttle hin. Da wurden Hochzeiten gefeiert auf diesem Schiff. Wir haben dieses Schiff gekapert, war ein großes nationales Event. Und da ist gerade auch der zweite Punkt mit den Houthis so spannend, weil die Angriffe ab Jänner durch eine internationale Koalition, die sich ja gerade jetzt wieder intensivieren, USA mit Großbritannien, zum Teil auch Frankreich, die hat die Houthi-Miliz nach innen so kommuniziert: Schaut, so wichtig nehmen die uns. Wir sind also wirklich eine Rebellengruppe. Also das ist auch eine große Gefahr bei manchen dieser Militäroperationen. Gebracht hat es bisher leider sehr wenig. Die Houthis sind immer noch sehr stark. Die sind regelrecht wach geküsst worden in ihrer Radikalität durch diesen Konflikt. Und ich denke, da braucht es auch sehr viel Augenmerk, was mit ihnen ist. Weil immerhin, sie sitzen an einer strategisch sehr wichtigen Position. Hier geht ein beträchtlicher Teil des Seehandels durch. Auch vom Flüssiggas, wage ich immer dazu zu ergänzen. Sollte man ein bisschen nachdenken, wie wichtig das für uns gerade ist. Also diese Houthis, diese eine sehr, sehr fast exotisch anmutende Miliz, auf die man nicht geachtet hat, die könnten ein ganz wichtiger Player werden mit den irakischen Milizen. Auf die gehe ich jetzt mal aus Zeitgründen nicht ein. Der Irak ist ja auch mehrheitlich von Schiiten bewohnt. Und da war natürlich mit dem Sturz von Saddam Hussein 2003 durch die Invasion der USA, der war ein Sunnit, Minderheit, hat die vielen Schiiten unterdrückt. Viele sind damals auch in den Iran geflohen, hat sich umgedreht. Und seither ist hier natürlich der iranische Einfluss sehr stark. Und wir haben eine schiitische Regierung, und da gibt es eben auch schiitische Milizen, die hier mehr oder weniger im Auftrag des Irans kämpfen. Nur damit man sich eine Vorstellung machen kann, es sind 300.000 Mann.
Das sind also andere Größenordnungen, als einem vielleicht so vorschweben würde.
Ja, wenn wir vielleicht nur kurz uns die Größenordnung auch mal vor Augen führen. Hisbollah sprechen wir von 50.000 Mann, aber immerhin sind sie zumindest heute noch besser bewaffnet als die libanesische Armee und auch schlagkräftiger. Ähnliche Größenordnung bei der Hamas. Aber wenn man dann einmal Richtung Houthis und irakischen Milizen geht, sind wir in den 100.000er. 180.000 Mann stehen auch in Syrien. Also hier die großen schiitischen Heere auf Seiten des Irans, die sind noch in Aktion, und das wird dann doch einiges an Konfliktpotenzial bergen.
Wie Sie Ihr Unternehmen optimal vernetzen? Ganz einfach. Zu A1 Business Internet wechseln. 6 Monate gratis. Für mehr Stabilität und Verlässlichkeit. Danach ab 26,90 Euro monatlich bei Mindestvertragsdauer von 36 Monaten. Und auf Wunsch gibt's A1 Business Device Security dazu. Mehr unter a1.net/business.
Am Ende laufen dann aber doch alle Fäden wieder beim Iran zusammen. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist eine direkte Konfrontation zwischen Israel und dem Iran auf lange Sicht vermeidbar?
Ach, es ist im vergangenen Jahr so vieles geschehen, was völlig undenkbar war. Und ich glaube, es hat nicht viele Experten gegeben, die wirklich geglaubt haben, dass Israel einfach so mit einer großen Bombe den Hassan Nasrallah, den Hisbollah-Chef, töten wird. Es ist so viel passiert und ich wage jetzt nicht zu sagen, nein, das kann nicht sein. Das wird sich beschränkt lassen. Ich glaube sehr wohl, dass sich dieser Konflikt intensiviert. Es deuten die Zeichen darauf hin, dass man sozusagen ein für alle Mal diese latente Bedrohung durch den Iran und seine Verbündeten beenden möchte. Einen Neubeginn startet. Und da wird sicher auch in den Szenarien Israels das Gefühl entstehen, jetzt könnten wir auch den Iran angreifen. Jetzt hätten wir noch ein kleines Fenster der Zeit, bevor der Iran in der Lage ist, eine Atombombe zu bauen. Da sprechen wir ja wirklich laut Experten von der IAEO wirklich nur mehr von Wochen, Monaten. Das Ding braucht ja einen Zündmechanismus. So nur genug angereichertes Uran ist noch nicht ausreichend. Aber auch da gibt es Indizien. Also wir haben hier nicht mehr viel Zeit. Benjamin Netanyahu hat ja immer wieder davon gesprochen. Die Zeit drängt, bevor der Iran nuklear bewaffnet ist. Da würden schon einige Faktoren gut passen, sage ich einmal, dass wir tatsächlich einen größeren Angriff auf den Iran sehen könnten. Wir stehen aber kurz vor den Wahlen in den USA. Wird auch eine Rolle spielen. Ich glaube, also was meine Erfahrung mich lehrt, als wirklich langjährige Reporterin, ich erinnere mich da an 2002, 2001, Saddam Hussein, was ist, wenn man den angreift, wie gefährlich wird das und wie wehrt sich der? Shock and oh, das Regime ist zusammengebrochen, wie eine Sandburg, ja. Damals auch so niemand erwartet. Die Probleme kamen danach, ja. Und das ist es vielleicht, würde es rein militärisch wirklich schnell gehen. Vielleicht ist diese Islamische Republik, die ja nach so vielen Jahren Sanktionen wirtschaftlich völlig ruiniert ist, mit veralteten Geräten. Ich meine, der Präsident stürzt mit dem Helikopter ab, ja. Möglicherweise war das wirklich kein Foulplay im Spiel. Der ist einfach alt. Das erzählt ja eh schon die ganze Geschichte, wie die Infrastruktur beisammen ist. Aber was ist dann? Und das ist ja eigentlich die Lehre aus dem Irakkrieg, eigentlich auch ein bisschen die Lehre aus dem Syrien-Konflikt. Schon jetzt müssen wir die Frage in Gaza beantworten und können es nicht beantworten. Libanon das Gleiche. Das alles ist mehrere Größenordnungen größer im Iran. Und ich habe immer wieder bei meinen Recherchen im Iran gehört, auch jetzt aktuell, ja, wir unterstützen die Protestbewegung der Frauen. Ja, dieses Regime muss beendet werden. Das passt nicht mehr in die Zeit. Aber gleichzeitig, fast alle Menschen im Iran, mit denen ich gesprochen habe, hatten große Angst vor einem Syrien- oder irakischen Szenario. Also der bekannte Schrecken des Regimes ist eigentlich auch noch ein gewisser Garant an Stabilität. Und ich wage zu behaupten, das würde auch Israel und die USA so sehen. Also wenn ein Angriff, dann nur so weit, dass das Regime nicht zerbricht, glaube ich.
Sie haben jetzt vorher gesagt, dass eine Atombombe von Seiten des Irans mitunter nicht mehr so weit entfernt ist. Halten Sie wirklich einen Atomanschlag des Iran auf Israel für denkbar?
Da muss man ziemlich in die Zukunft denken, weil, wie gesagt, also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nichts verwechselt. Mhm. Ja. Der Iran reichert ja derzeit Uran hin zum waffenfähigen Uran mit einem sehr großen Tempo an, viele 60% Anreicherung, ab 90% kann man ungefähr dann eine Atombombe bauen. Ja gut, aber ich brauche einen Zündmechanismus. Das Ganze muss ja auch irgendwo in eine Bombe verpackt werden. Da gibt es eine Reihe von technologischen Schritten und ich brauche ein paar Tests. Also es könnte, sagen Experten, vielleicht für einen Sprengsatz relativ schnell gehen, aber der muss ja auch auf eine Rakete draufgestückelt werden. Also da gibt es ein paar so Schritte noch. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn ich Butter, Mehl und Zucker zu Hause habe, habe ich noch keinen Kuchen. Ja. Böser Vergleich, aber trotzdem. Also da dauert es noch ein bisschen. Angst besteht natürlich vor einer schmutzigen Bombe. Also das heißt, ein Sprengsatz, der jetzt radioaktives Material drinnen hat, ohne eine nukleare Kettenreaktion auszulösen, sicher gefährlich. Da bin ich noch gar nicht bei der Politik. Und es gibt nach wie vor ja eigentlich die Aussage vom höchsten Führer Ali Khamenei, wir wollen keine Atombombe. Die größte Gefahr, die ich im Iran oder vom Iran ausgehend sehe, wäre ein Putsch der Revolutionsgarden. Eine totale Radikalisierung des Systems, und es sind die Revolutionsgarden, die eigentlich die Nuklearanlagen betreiben. All das würde sich aber erst à la longue in einem Zeitraum von 1-2 Jahren abspielen.
Jetzt würde ich gerne noch mal auf eine andere Ebene zu sprechen kommen. Sie haben vorher schon die Proteste angesprochen, auch in Österreich, auch im Westen solidarisieren sich immer mehr Menschen mit der leidenden Bevölkerung in Gaza, auch mit den Menschen, die jetzt im Libanon flüchten müssen. Sie argumentieren, dass das nicht mehr als Selbstverteidigung Israels zu sehen sei, dass hier Kriegsverbrechen passieren. Und kritisieren eben auch, dass beispielsweise ja auch Österreich Israel sehr, sehr nachdrücklich verteidigt und unterstützt. Wie ist das denn einzuordnen? Wie sind diese Kritiken und Proteste auch im Westen in Ihren Augen zu sehen? Ist da auch legitime Kritik dabei?
Ich habe mich bewusst in diesem Buch nicht damit befasst, weil ich gerade auch so eine Frage, ist es jetzt legitim oder nicht legitim? Ich glaube, das muss jeder, jede für sich beantworten. Wozu ich rate, ist zur Vorsicht, bei diesen Protesten tatsächlich Gruppen wie die Hamas oder die Hisbollah zu unterstützen oder gar zu verherrlichen oder zu heroisieren. Ja, es gibt auch sehr viele, auch von internationalen Gerichten bereits eindeutige, sag ich mal, Hinweise, Urteile natürlich nicht, dass Kriegsverbrechen passiert sein könnten. All das natürlich muss ein Gericht entscheiden, meiner Meinung nach. Es gibt da auch viele Grautöne, die es zu beachten gilt. Aus meiner Sicht wäre es einfach notwendig, und es gibt auch sehr viele kritische Stimmen, zum Beispiel in Israel selbst, für mich sehr beeindruckend, die Familien von Opfern des Hamas-Angriffs und auch von Geiseln, die für einen Waffenstillstand sind. Ich frage mich immer, wie würde es anders gehen? Gäbe es eine Möglichkeit, die Hamas zu bekämpfen, ohne diesen großen Krieg zu führen? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob die Hamas tatsächlich mit so einem Krieg bekämpft wird. Ich frage mich jetzt, ohne es zu bewerten, nur zu analysieren, ist das hilfreich, was gerade passiert? Könnte das nicht auch zu einer Radikalisierung führen? Und hier auf dieser Ebene sehe ich die Kritik am ehesten auch berechtigt. Und da gibt es sehr viele Fachleute, die das auch so sehen. Meiner Meinung nach wäre ein Waffenstillstand dringend notwendig und eine diplomatische Lösung. Ich habe mittlerweile nach mehr als 25, 27 Jahren Nahost keinen einzigen dieser Konflikte militärisch gelöst gesehen. Es gibt auch eine spannende Analyse, wie man die Hamas bekämpfen könnte. Und eine rein militärische Lösung, vor allem mit so vielen zivilen Opfern, kann vielleicht taktisch dazu führen, dass die Gruppe handlungsunfähig wird. Nur eine politische Lösung ist es nicht, möglicherweise sogar das Gegenteil. Und oft passiert es dann, dass wenn man sozusagen die Taktik in Frage stellt oder auch die Strategie, dass das Prinzip, dass ich Israel verteidigen darf, in Frage gestellt wird, was ich natürlich tue. Sowohl aus dem Norden wie aus dem Süden und durch den Iran wird Israel bedroht. Und Selbstverteidigung muss sein. Wie diese Selbstverteidigung dann allerdings aussieht und ob das, was hier geschieht, ganz nüchtern betrachtet, in 15 Jahren als zielführend gewertet wird, da habe ich Zweifel.
Sie schreiben ja, dass früher oder später eine Zwei-Staaten-Lösung der einzige Weg sein wird, Frieden im Nahen Osten zu schaffen. Wie könnte der Weg dahin aussehen?
Da habe ich meine Meinung ja geändert. Ich war immer, auch wenn ich da viele mitleidige Briefe mehr bekommen habe, eigentlich immer geglaubt, dass die Einstaatenlösung mit einer föderalen Struktur die klügere Variante wäre. Schon alleine, weil Gaza und Westbank ja geografisch getrennt sind, weil wir die Siedlungen haben. Wir haben da 270.000 jüdische Siedler im besetzten Gebiet. Ich war dabei, als die jüdischen Siedler ein paar Tausend aus Gaza evakuiert wurden. Ich habe mit ihnen gesprochen. Ich war da. Ja, das war ein anderer Hintergrund. Das lässt sich unmöglich vergleichen. Und auch die Politik dahinter ist nicht zu vergleichen. Wir haben hier so viele Probleme zu lösen bei einer Zwei-Staaten-Lösung. Aus heutiger Sicht habe ich aber das Gefühl, diese beiden Gruppen schauen sich nicht mehr an, im eigentlichsten Sinn des Wortes. Eine Mauer wurde gezogen, auch zur Terrorabwehr. Wenn man in Israel mit Juden, mit Arabern, Palästinensern spricht, man spürt richtig, das ist wie eine Ehe.
Sie schreiben ja auch, dass beide Seiten eigentlich so gut wie nichts über die Gräueltaten der anderen Seite an Medien konsumieren, richtig?
Einer von 10 Palästinenser und Palästinenserinnen haben überhaupt, mit Stand April muss man jetzt dazu sagen, aber ich glaube, da hat sich nicht viel geändert, Videos gesehen von den Hamas-Angriffen. Ganz ein geringer Prozentsatz der israelischen Medienberichterstattung beschäftigt sich mit Gaza. Auch die Frage Haniyeh, der politische Führer der Hamas, ist ja mit einem wahrscheinlich mutmaßlichen israelischen Plot in Teheran getötet worden im Juli. Ich frage mich, wäre es nicht klüger gewesen, ihn vor Gericht zu stellen? Nicht bloß, um einfach Rechtsstaatlichkeit beizubehalten, keine außergerichtlichen Tötungen vorzunehmen, sondern in einem solchen Prozess die Gräueltaten der Hamas einmal zu zeigen, dass eigentlich keiner mehr die Chance hat, das nicht zu sehen. Vice versa, wäre nicht jede Form der Gerichtsverhandlung, auch die Verhandlung der israelischen Kriegsführung, ganz wichtig, dass sozusagen hier wieder eine Wahrnehmung passiert, auch was den Nasrallah betrifft. Auch die Hezbollah-Gräueltaten, die hätten wirklich aufgerollt von A bis Z gehört. Diese Chance vertut man. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist die einzige Lösung, aber gleichzeitig, es ist so ein Kreislauf, der sich schwer unterbrechen lässt. Die jüdisch-israelische Bevölkerung, auch interessanterweise die palästinensisch-israelische Bevölkerung, da gibt es gar nicht so viele große Unterschiede. Da gibt es auch die Angst, dass dieser neue palästinensische Staat, da gibt es dann Wahlen und dann wird die Hamas gewählt und dann ist die Bedrohung gigantisch groß. Und gleichzeitig sind sich alle mehr oder weniger einig darin, dass den Extremisten in der gesamten Region, wir haben jetzt erst über den Iran auch gesprochen, wie sich der legitimiert gegen Israel, für die Palästinenser. Wenn es dann plötzlich einen palästinensischen Staat gibt, na, dann hätten die alle irgendwie ihre Agenda verloren, was gut wäre. Also nur der Staat kann eigentlich den Extremismus langfristig unterbinden, aber dieser Staat könnte von den Extremisten kontrolliert werden. Ich denke, da kann die internationale Gemeinschaft mit ein bisschen visionären Konzepten aufwarten. Da kann man Maßnahmen setzen, Pufferzonen schaffen. Hier braucht es einfach ein klares Commitment, wie man auf Englisch sagt, also eine klare Entschlossenheit vielleicht, hier wirklich aktiv zu werden. Dennis Ross, einer der routiniertesten US-Diplomaten in Nahost, hat im Juli in einem Artikel das Konzept der Mondlandung benutzt. Es braucht eine diplomatische Anstrengung in der Größenordnung einer Mondlandung, und das ist so irgendwie so positiv besetzt. Und er und viele andere argumentieren damit, die Lage ist so dramatisch jetzt geworden, dass dieses Schrecken auch natürlich Kraft entfalten kann, diese Entschlossenheit vielleicht stärken kann, dass man da hinfindet, dass man einen palästinensischen Staat, ein echtes Palästina schaffen kann, mit all den Problemen, die damit verbunden sind, aber mit einfach einer ganz großen internationalen Unterstützung.
Jetzt muss man ja dazu sagen, dass so ein Staat oder zwei solche Staaten dann ja doch auch immer noch von den Menschen, die dort leben, geprägt sind. Und sie machen auch die Ausbildung zur Psychotherapeutin. Dementsprechend stelle ich mir ja immer die Frage, können die Menschen in dieser Region, die auf beiden Seiten so viele Traumata und so schreckliche Dinge erlebt haben, überhaupt in Frieden zusammenleben?
Ach, es ist so viel mehr möglich, als man sich vorstellen kann. Gell? Wenn die Frage nach dem Warum beantwortet werden kann, dann findet man auch ein Wie, wenn ich Frankl zitieren darf, ein Psychiater, der ja das Konzentrationslager überlebt hat und dessen Gedanken ja auch von sehr viel positiver Energie immer wieder ja, geprägt waren. Was mir auffällt, ist, gerade als ich mit den Angehörigen der Geiseln gesprochen habe, da ist so viel Entschlossenheit da und auch Mut, eine Zwei-Staaten-Lösung für eine Trennung, für ein Ende des Konfliktes. In vielen Grabreden von den Opfern gab es ja sehr viele Friedensaktivisten. Da haben die Kinder, die Eheleute, Eltern davon gesprochen, dass sie möchten, sich wünschen, dass dieser Tod irgendwann einmal auch zu einem Frieden führt. Also das sind gerade Menschen, die besonders traumatisiert sein könnten, zeigen sich sehr resilient. Auf palästinensischer Seite habe ich mit einigen der jungen Generation gesprochen, die sagen, ich, Moment, wir möchten jetzt einfach mal unser Leben leben und für unsere Zukunft da sein. Wie lange die Traumata von Konflikten nachwirken, das sehen wir hier in Österreich. Vor 2 Tagen in der Ausbildung eine lange Selbsterfahrungsrunde ist draufgekommen, dass ein Familienkonflikt einfach immer noch zurückzuführen ist zur Zeit des Holocaust. Also wir sind, glaube ich, ein Beispiel dafür, wie lange sowas nachwirkt. Aber was mich auch sehr hoffnungsvoll stimmt, ist, gerade in Israel und auch in den palästinensischen Gebieten gibt es sehr, sehr viel Expertise zum Thema Traumabewältigung, Traumaarbeit. Und das könnte unter Umständen der erste Konflikt sein, wo psychische Gesundheit in der Stabilisierungsphase eine ganz große Rolle wird spielen. Freilich, das sind ein bisschen Visionen, die ich da jetzt entwickle. Aber ich denke mir, wenn man da nicht ein wenig Hoffnung auch sieht, erkennen kann, dann braucht man sich eh nicht damit beschäftigen. Ich glaube, auf palästinensischer Seite, dass dieses ehrliche Versprechen eines eigenen Staates sehr viele konstruktive Kräfte mobilisieren wird. Auch eben dieses Warum mobilisieren, wo man dann vielleicht aus einer potenziell traumatisierenden Erfahrung kein lebenslanges intergenerationales Trauma vielleicht entwickeln kann. Vielleicht gibt es Entschlossenheit, das zu brechen. Auf jüdisch-israelischer Seite denke ich mir, das wissen wir aus der Traumaarbeit, das Erste, was es braucht, ist das Gefühl der Sicherheit. Israels Bevölkerung braucht das Gefühl, sicher zu sein. Und ich denke, dann sind sehr viele große Entwicklungen möglich.
Wenn es ein Warum gibt, dann findet man auch ein Wie. Ich finde, mit diesem positiven Frankl-Zitat können wir zum Ende kommen. Vielen Dank, Frau Ramsauer, für diese wirklich sehr tiefgehenden Einblicke.
Danke Ihnen.
Und wer gern noch mehr über die sehr, sehr komplexe Situation im Nahen Osten erfahren will, das Buch von Petra Ramsauer ist vor wenigen Tagen erschienen und da gibt es noch mehr Einblicke. Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören. Das war Thema des Tages. Bleiben Sie jetzt aber noch dran. Gleich sprechen wir im Meldungsüberblick unter anderem darüber, wer den Medizinnobelpreis bekommen wird. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, dann können Sie uns auch unterstützen. Ein Standard-Abo hilft uns zum Beispiel sehr.
Wie Sie Ihr Unternehmen optimal vernetzen? Ganz einfach. Zu A1 Business Internet wechseln. 6 Monate gratis. Für mehr Stabilität und Verlässlichkeit. Danach ab 26,90 Euro monatlich bei Mindestvertragsdauer von 36 Monaten. Und auf Wunsch gibt's A1 Business Device Security dazu. Mehr unter a1.net/business.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ÖVP-Chef Karl Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler waren heute Montag jeweils für ein Gespräch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der Obmann des Wahlsiegers FPÖ, Herbert Kickl, war ja schon am Freitag in der Hofburg. Es geht unter anderem darum, wer denn den Regierungsbildungsauftrag bekommen soll. Herbert Kickl hat ja am Wochenende bei einem Auftritt erklärt, dass er jedenfalls regieren und Kanzler werden möchte. Dafür braucht er allerdings noch einen Koalitionspartner und im Moment gibt es niemanden, der mit ihm regieren möchte. Stattdessen treffen sich morgen die ÖVP- und SPÖ-Chefs, allerdings noch nicht zu offiziellen Gesprächen. Auch mit den NEOS soll es bald ein Treffen geben. Eine Dreierkoalition aus diesen Parteien gilt ja derzeit als am wahrscheinlichsten. Zweitens, der Nobelpreis für Medizin und Physiologie ist am Montag den US-Forschern Victor Ambros und Gary Rufkin für die Entdeckung der MikroRNA und ihrer Rolle bei der posttranskriptionellen Genregulation zuerkannt worden. Es handelt sich um die Entdeckung eines grundlegenden Prinzips, das die Regulierung der Genaktivität regelt, erläuterte das Karolinska-Institut in Stockholm, das den Preis ja vergibt. Die Verkündung der Auszeichnung für Medizin bildet traditionell den Auftakt für die Nobelpreiswoche. Es werden diese Woche also eine ganze Reihe an Preisträgerinnen und Preisträgern bekannt gegeben. Und drittens, wer am Wochenende auf Social Media unterwegs war, hat dieses Bild bestimmt gesehen. US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump mit eisigem Gesichtsausdruck bei einer Wahlveranstaltung am Rednerpult und Tesla-Gründer Elon Musk, der hinter ihm aufgeregt in die Luft springt. Das Bild hat nicht nur Meme-Potenzial, der Auftritt hat mitunter auch Einfluss auf den Wahlkampf. Trump ist nämlich knapp 3 Monate nach dem Attentat auf ihn an dem Ort des Geschehens im US-Bundesstaat Pennsylvania aufgetreten, um Wahlkampf zu machen. Bei einer großen Kundgebung in Butler schwor der Republikaner seine Anhänger auf einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl am 5. November ein. Musk hat ihn dabei unterstützt, mit eindringlichen Worten und teilweise aber auch Unwahrheiten, wofür er nun harsch kritisiert wird. Mehr über diesen etwas skurrilen Auftritt lesen Sie auch auf der Standard.at, ebenso wie alle weiteren Infos zum aktuellen Weltgeschehen. Und nochmal zurück zum österreichischen Wahlgeschehen. Falls Sie es noch nicht gehört haben, seit Samstag gibt es eine neue Folge Inside Austria. Da geht es um eine Einordnung des Wahlergebnisses. Das ist ja für die Koalitionsbildung, die jetzt ansteht, durchaus doch ziemlich wichtig. Unbedingt reinhören bei unserem Schwester-Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, freut uns das übrigens immer. Schicken Sie uns die am besten einfach an podcast@derstandard.at. Und falls Sie uns sonst was Gutes tun wollen, dann schreiben Sie uns doch eine nette Bewertung oder geben uns 5 Sterne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
Wie Sie Ihr Unternehmen optimal vernetzen? Ganz einfach. Zu A1 Business Internet wechseln. 6 Monate gratis. Für mehr Stabilität und Verlässlichkeit. Danach ab 26,90 Euro monatlich bei Mindestvertragsdauer von 36 Monaten. Und auf Wunsch gibt's A1 Business Device Security dazu. Mehr unter a1.net/business.